Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Über die sogenannte Identitätspolitik wird schon seit längerer Zeit gestritten, bei uns sehr engagiert gestritten. In diesen Streit greift jetzt die Politikwissenschaftlerin Ulrike Ackermann ein mit einem Buch, das besonders die Situation in der Wissenschaft in den Blick nimmt. Das Buch hat den Titel »Die neue Schweigespirale, wie die Politisierung der Wissenschaft unsere Freiheit einschränkt«. Und darüber spreche ich jetzt mit Ulrike Ackermann. Seien Sie herzlich willkommen.
Guten Morgen, Herr Mayer.
Ihr Buch, das ist erschienen bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft Darmstadt in einem Wissenschaftsverlag. Also vom Charakter her ist es eine Streitschrift, würde ich sagen, oder? Weil Sie da ganz energisch Stellung beziehen gegen Identitätspolitik und ihre Auswirkungen an den Universitäten. Also ist das Buch als Streitschrift gemeint?
Nein, eigentlich nicht. Aber natürlich möchte ich mit diesem Buch in die aktuellen Debatten eingreifen. Das Buch ist entstanden auf der Grundlage eines dreijährigen Forschungsprojektes über die Politisierung der Wissenschaft, vor allen Dingen der Sozialwissenschaften, Kultur- und Geisteswissenschaften und die Verschränkung. Was passiert an den Hochschulen, was passiert in gesellschaftlichen Debatten, welche neuen Ideen setzen sich durch, wer transportiert diese Ideen, sind es Ideologien, sind es Ideen, wie knüpfen sie an andere Ideen, andere Denktraditionen, die länger zurückliegen und warum gewinnen sie solchen Einfluss und welche praktischen Folgen haben sie. Also so gesehen ist es keine polemische Streitschrift, in dem ich einfach nur Position beziehe gegen dieses oder jenes, sondern es ist ein Versuch zu rekonstruieren, was passiert eigentlich da? Was ist diese Cancel Culture? Wodurch ist sie angetrieben? Was sind die Gründe und welche Folgen hat das nun gesellschaftlich und für jeden von uns?
Bevor wir weiterreden, vielleicht sollten wir uns erstmal einigen, was wir überhaupt meinen mit Identitätspolitik, weil das ist der zentrale Begriff, um den Ihr Buch ja kreist. Es gibt eine schön knappe Definition für Identitätspolitik. Emanzipatorische Bewegung diskriminierter sozialer Gruppen. Könnten Sie damit arbeiten? Wäre das so eine schöne Definition von Identitätspolitik?
Ja, so begann die Identitätspolitik. Und auch diese Entwicklung, wann begann es? Das begann schon in den 80er Jahren in den USA mit der sogenannten Affirmative Action, das ganz gezielt und bewusst gesellschaftliche Minderheiten ethnischer Art, religiöser Art, sexueller Art und so weiter in den Blick genommen worden sind. Viel Gelder dafür locker gemacht worden, gerade an den Hochschulen, dass diese Minderheiten sich selbst beforschen, dass sie sichtbar werden und so weiter und so fort. Also dieser Grundimpuls, sich zu emanzipieren, Gerechtigkeitslücken aufzuzeigen, der ist eigentlich sehr klug und gut gewesen. Aber im Verlauf der Jahrzehnte hat sich daraus eine Identitätspolitik entwickelt, die weniger sich tatsächlich an die gesamte Gesellschaft richtet, sondern Gruppenpartikularitäten eigentlich festzurrt und Opferkollektive sozusagen stark macht, die sich als Opfer gegenüber der weißen, vornehmlich männlichen Tätergesellschaft sehen. Und da müssen wir natürlich schauen, was ist denn da passiert in den letzten Jahren? Und dem versuche ich in dem Buch nachzugehen, diesen verschiedenen Schritten. Warum wird plötzlich aus einem emanzipatorischen Ansatz und der völlig berechtigt sozusagen politisch wie an den Hochschulen in Gang kam, warum wird da plötzlich etwas Ideologisches daraus, was so sehr große spalterische Tendenzen hat und Spaltungspotenzial für die Gesamtgesellschaft entwickelt.
Was meinen Sie zum Beispiel damit, wenn Sie jetzt sagen, dass daraus ein Spaltungspotenzial für die Gesamtgesellschaft sich entwickelt, aus diesen, wie Sie ja auch sagen, im Grunde berechtigten Bestrebungen diskriminierter sozialer Gruppen?
Naja, also wenn Gruppen an der Hochschule der Meinung sind, dass weiße Männer überhaupt nichts mehr zu sagen haben, die ganzen Curricula verändern wollen, den wissenschaftlichen Kanon verändern wollen und davon ausgehen, dass die Gesellschaft und damit auch die Universität strukturell rassistisch ist und systemisch rassistisch ist und deshalb also vornehmlich weiße Männer das Rederecht eigentlich verwirkt haben aufgrund der Schuld der Kolonialgeschichte, und da greifen sie Jahrhunderte zurück, öffnet das nicht den Debattenraum und macht auch nicht jetzt eine sehr wohl kritische Betrachtung auch bisheriger Geschichtsschreibung möglich, sondern wird ideologisch, und dann dürfen bestimmte Leute eben nicht mehr reden, weil sie eben weiß und männlich sind. Also das wird dann irgendwann absurd.
Sind denn nicht bis heute nach wie vor die Mehrheit der Professoren weiß und männlich an unseren Universitäten? Also diese Gefahr, die Sie da an die Wand malen, dass weiße Männer zum Schweigen verurteilt werden, besteht die denn tatsächlich? Können Sie das nachweisen?
Es geht darum, wie man damit umgeht. Natürlich bin ich der Meinung, dass auch, ich bin selbst in der Frauenbewegung aktiv gewesen und in der Frauenforschung, das ist ja so eine quasi Blaupause für die anderen sozialen Bewegungen gewesen, die dann später entstanden, auch die LGBT und Q-Bewegung und so weiter und so fort, dass man auf Lücken aufmerksam macht, auch in der Geschichtsschreibung. Und durchaus am Anfang auch Förderprogramme in Gang bringt, finde ich richtig. Aber wenn sozusagen damit der gesamte wissenschaftliche Kanon seit der Aufklärung radikal in Frage gestellt wird, vor allem sozusagen die universalistischen Prinzipien, die nun auch in den Menschenrechten gründen und darin, dass alle Menschen vor dem Recht gleich sind, gerade unabhängig von ihrer Hautfarbe, unabhängig von ihrem Geschlecht und ihrer Religion, wie das Martin Luther King nun auch immer betont hat in der Bürgerrechtsbewegung, wenn das radikal in Frage gestellt wird und die bisher praktizierte Wissenschaft generell als Lüge und Unwahrheit und ein Machtinstrument der weißen Mehrheit dargestellt wird und Wissenschaft überhaupt nicht mehr sozusagen debattiert wird, dann wird es problematisch.
Das hat mich in der Tat, was Sie gerade auch ansprechen, erstaunt an Ihrem Buch, weil Sie, so habe ich das gelesen, die Wissenschaftsgeschichte und überhaupt die Geschichte der westlichen Zivilisation so als reine Fortschrittsgeschichte ansprechen und dabei unter den Tisch fallen lassen, dass ja Selbstkritik doch immer dazugehört und auch die eigenen Prinzipien in Frage zu stellen, immer zur Definition der Aufklärung auch dazugehört hat. Warum wollen Sie das nicht mit in den Blick nehmen für das Buch?
Selbstkritik ist natürlich sogar Motor für unsere ganze Entwicklung gewesen, wie das auch Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung getan haben. Das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Aber wenn der Fokus darauf gerichtet ist, dass Vernunft ein einziges Konstrukt männlicher weißer Herrschaft ist, auch die Meinungsfreiheit ein bürgerliches Konstrukt dieser Herrschaft und deshalb nicht gelten würde, wie das zum Teil behauptet wird, vor allen Dingen in den postkolonialen Theorien, dann haben wir ja überhaupt keine gemeinsame Grundlage mehr und einen Referenzrahmen, auf den wir uns überhaupt beziehen können. Also Selbstkritik ist ja nun gerade Bestandteil unserer Wissenschaftsgeschichte, aber man muss Obacht geben, dass man sozusagen das Kind nicht mit dem Bade ausschüttet.
Ihr Buch heißt ja nun Die neue Schweigespirale im Haupttitel. Diesen Begriff der Schweigespirale, den hat die Meinungsforscherin Elisabeth Nölle-Neumann entwickelt in den 70er Jahren. Heißt so sinngemäß etwa, viele Menschen bekennen sich nur dann öffentlich zu ihrer Meinung, wenn sie den Eindruck haben, dass ihre Meinung auch passt, so ins allgemeine Meinungsklima. Was ist denn jetzt neu und anders an der Schweigespirale, die Sie heute beobachten und die Sie da eben in den Titel Ihres Buches gesetzt haben?
Ich fand das eine sehr kluge Dynamik, die Nölle-Neumann 1980 da beschrieben hat. Allerdings hat sich mit unserem gesamten Strukturwandel der Öffentlichkeit und der Digitalisierung natürlich die Lage noch mal ganz anders entwickelt und verschärft. Also dieses Prinzip des Konformitätsdrucks, das ist ja eigentlich das moderne Wort dafür, lieber zu schweigen, um zu gefallen, um opportun zu sein, als aufzufallen und damit dann etwa an den Rand gedrängt oder gar geächtet zu werden. Dieses Problem sehen wir ja nun ganz krass in der sogenannten Cancel Culture. Und diesen Kulturkämpfen, die entstanden sind, wenn eine Meinung die nicht geteilt wird, so attackiert wird, dass die Leute unter Druck geraten und sich dafür entschuldigen und schweigen, also gecancelt sozusagen, aus dem öffentlichen Raum getilgt werden sollen. Und mit den sozialen Netzwerken ist diese Dynamik natürlich nochmal eine ganz andere geworden und hat sich in einer Weise radikalisiert, die uns natürlich sehr zu denken geben muss.
Jetzt schauen Sie sich ja auch an, was passiert an den Universitäten, auch wenn solche Dinge passieren. Also wenn Redner zum Beispiel wieder ausgeladen werden oder Veranstaltungen massiv gestört werden. Das ist ja alles passiert in diversen Fällen. Wo sehen Sie denn Möglichkeiten, jetzt auch dagegen anzugehen, was Sie da kritisieren als Auswirkungen der Identitätspolitik?
Öffnung des Debattenraums. Also wir haben ja nicht nur das Problem von spektakulären Ausladungen, sondern wir haben auch eine Form von bisschen Selbstzensur, aber eben auch diesen Konformitätsdruck, gerade an den Hochschulen, aber eben nicht nur in den Hochschulen, durchaus im öffentlichen Raum, in verschiedensten gesellschaftlichen Institutionen, in Unternehmen im Übrigen auch. Dass wir aber gerade an der Hochschule diese besorgniserregende Entwicklung haben, dass Safe Spaces entstehen, in dem sozusagen Gruppen unter sich nur noch reden. Also die Vorläufer können wir natürlich da in den USA beobachten, dass sozusagen Opfergruppen unter sich bleiben, also Colored People unter sich bleiben, bestimmte Queer-Gruppen unter sich bleiben und sich abschotten gegenüber der so titulierten Mehrheitsgesellschaft und nur noch unter sich reden. Und dann entstehen natürlich Blasen, so wie wir das auch im Netz beobachten. Und das passiert eben auch immer stärker im akademischen Raum. Und gerade dort.
Jetzt hatte ich ja gefragt, was Sie dagegen vorschlagen würden.
Ja, wir müssen die Debatte öffnen. Also es kann jetzt nicht darum gehen, dass normativ bestimmte Prinzipien einfach durchgesetzt werden, also im Sinne dieser Politisierung der Wissenschaft, sondern das muss selbstreflexiv sein. Man muss sich anschauen, wie normativ geht denn überhaupt diese Wissenschaft vor, mit welchen Prämissen. Und wir müssen dafür sorgen, dass wieder ein Wettbewerb der Ideen da ist, dass wir wissenschaftlichen Pluralismus praktizieren. Pluralismus in Forschungsfragen, in Methoden und so weiter. Und natürlich vor allen Dingen in der Debattenkultur. Die Studenten und Studentinnen müssen lernen, tatsächlich zu debattieren. Dafür ist ja auch kaum Raum nach der Bologna-Reform und mit der Rücknahme der Präsenzuniversität in vielen Bereichen, gerade in der Corona-Zeit, hat es natürlich fatale Folgen gehabt.
Das sagt Ulrike Ackermann. Ihr Buch heißt Die neue Schweigespirale, wie die Politisierung der Wissenschaft unsere Freiheit einschränkt. Erschienen ist das Buch bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft Darmstadt mit 176 Seiten. Frau Ackermann, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.